Uber hat den Taximarkt revolutioniert. Mit einer App verbindet das Unternehmen Fahrer und Fahrgäste auf einfachste Weise. Und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Gründer Garrett Camp war Anfang der 2010er Jahre so genervt von der Limousinen-Service-Organisation in Kalifornien, dass er sich entschloss, das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Später entwickelte sich aus dem Limousinen-Service dann die eigentliche DNA des heutigen Unternehmens. Die Vermittlung privater Fahrer an die Kunden. Herzlich willkommen bei einer neuen Aktienanalyse von Wir lieben Aktien. Heute geht es um das Technologieunternehmen Uber. Ich nehme den Podcast zusammen mit dem Jan auf. Herzlich willkommen an dich, Jan.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall ein bisschen mit dir über das Unternehmen zu reden. Ja, Uber ist mit 25 Milliarden US-Dollar ungefähr bewertet an der Börse und damit auch kein kleines Unternehmen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal damit an, wo Uber eigentlich herkommt, wo die Idee herkommt. Du hast ja eben schon im Intro gesagt, dass der Gründer Garrett Camp oder zusammen mit Travis Kalanick, das sind die beiden Gründer, dass sie ein bisschen unzufrieden waren mit dem Taxi-Service in San Francisco. Und die Idee entstand tatsächlich auch noch in Paris, als sie dort waren. Da haben sie das auch erlebt. Sie haben einfach kein Taxi bekommen. Und aus dieser Unzufriedenheit heraus entstand dann die Idee für Uber. Und am Anfang war es eben wirklich ein reiner Limousinen-Service. 2008 kam die Idee, 2009 dann gegründet und 2010 starteten sie dann in San Francisco, da wo der Unternehmenssitz auch heute noch ist, mit der ersten Fahrt am 5. Juli. Und dort konnte jemand über eine App, die Uber-App, die wir heute auch oder viele von uns kennen, die erste Fahrt buchen. Und damals war es dann wirklich ein richtiger Limousinen-Service. Es waren schwarze Autos, es war also relativ luxuriös alles auch und damit auch deutlich teurer als heute. Und man hieß damals auch noch Uber Cab. Cab ist der Begriff für Taxi, deswegen haben sich auch viele in San Francisco dann beschwert, die richtige Taxis in dem Sinne gefahren sind. Und erst 2012 kam es dann zu Uber X, beziehungsweise X auf Englisch. Und das war dann die günstige Alternative. Da ging das dann im Prinzip auch los, dass nicht mehr die schwarzen Luxuskarosserien verwendet wurden, sondern wirklich die Fahrer ihre eigenen Autos genutzt haben und dann war das natürlich auch für den Kunden deutlich günstiger. Ab 2014 hat man dann Uber schon in 100 Städten auf der ganzen Welt nutzen können. Es gab dann Uber Pool, damit konnte man Carsharing betreiben, also zusammen praktisch ein Uber nehmen, wenn man das gleiche Ziel hatte und somit ein bisschen Geld sparen. Und im Jahr darauf kam es dann auch schon zur nächsten Branche, in die man eingestiegen ist, und zwar Uber Eats. Uber Eats ist heute ein Essenslieferant, da kommt Patrick später nochmal drauf zu sprechen, ne? Und das war dann ein weiteres Geschäftsfeld, was man sozusagen erobern wollte. Und ja, im weiteren Verlauf wollte man natürlich auch immer wieder neue Technologien erforschen. Und das hat man jetzt nicht bei Uber Eats gemacht, aber beim ganz normalen Taxi-Service oder Alternative für einen Taxi-Service bot sich dann auch das autonome Fahren an. Und ich weiß nicht, ob du 2016 haben sie damit mit dem autonomen Fahren angefangen. Ich weiß nicht, ob du mal von einem Unfall mitbekommen hast, den es bei Uber gab. In den Medien war das, glaube ich, auch relativ publik. Hast du mal was davon gehört?
Ja, ich habe das mitbekommen gehabt mit dem Unfall und das war schon extrem. Ja, also die Medien haben sich natürlich enorm darauf gestürzt. Ich fand's, also es ist natürlich immer schlimm, wenn ein Unfall passiert, aber es war ein Unfall. Ich weiß nicht, war da, es war, glaube ich, die Sache mit dem LKW, der nicht erkannt wurde, oder? Also, weil der weiß war? Oder war das bei Tesla?
Ich meine, das bin ich gerade überfragt. Ich meine, das war sogar bei Tesla, aber ist
Ja.
natürlich immer so bei diesem autonomen Fahren. Viele sind da sehr skeptisch. Ich komme da gleich nochmal zu ein paar genaueren Zahlen. Man merkt dann, ja, so schlimm ist es gar nicht, aber sobald ein Unfall passiert, ne, wie du eben schon gesagt hast, ist es in den Medien sofort präsent, ne?
Genau, also fand ich auch problematisch, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde eher auf die Technik vertrauen. anstatt auf die Menschen. Ja, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber die Technik funktioniert meistens meiner Meinung nach besser, weil die halt auch emotionslos fährt.
Ne? Ja gut, viele haben da so ein bisschen Bedenken, ne? Aber wenn man sie dann mal fragt, wenn sie sich ins Flugzeug setzen, die größte Zeit fliegt das auch der Autopilot. Ne? Ist sicherlich nochmal was anderes, aber trotzdem.
Ja, also ich kann dir aber eins sagen, also ich bin ja jetzt ein bisschen älter. Vor 30 Jahren, da war ich 8 Jahre alt, da haben mir meine Eltern schon gesagt, ja, die Autos, wenn du 18 bist, dann werden die Autos eh nicht mehr fahren. Ja, dann ist das autonom und so. Und ja, ich habe mir immer nur gedacht, oh nein, ey, ich möchte selber Auto fahren, ja. Mhm. Also ganz, ganz komisch. Und das war halt vor 30 Jahren schon ein Thema, ne? Auch wenn das dann auch nicht stattfand, natürlich.
Ja, also es war damals so, 2016 hat Uber das, wie gesagt, angefangen. Damals 20 Kameras in so einem Auto, 7 Laser, viele weitere Sensoren. 2017 war es dann Ende des Jahres schon so, also im Dezember, dass die ganze Flotte von Uber, die autonom gefahren ist, insgesamt 130.000 Kilometer in einer Woche gefahren ist. Also alle Autos zusammengenommen. Und ja, man hatte auch in dem Zeitraum eine Bestellung bei Volvo unverbindlich aufgegeben über 24.000 weitere SUVs, die auch autonom fahren sollten. Also damit man die Größenordnung mal einschätzen kann, sage ich das. Und im März des darauffolgenden Jahres kam es dann eben zu dem Unfall. Und das war dann in Arizona. Und dort wurde dann die Genehmigung erstmal ausgesetzt für diese ganzen Testfahrten auf den öffentlichen Straßen. Aber muss sich halt wirklich die Dimension vorstellen, 130.000 Kilometer werden in einer Woche von diesen Autos gefahren und dann ist nach Monaten eben dieser Unfall passiert, der sehr schwerwiegend war. Im Laufe der Zeit wurde Uber dann aber auch vom Gericht für nicht strafbar erklärt. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Dennoch haben sie die Zulassung, die sie hatten, oder die Strecken, auf denen sie das alles ausprobiert haben, für andere Anbieter freigegeben und dann erst im Februar 2020, als sie eine finale Zulassung wirklich wieder bekommen haben für eigene Tests, da haben sie dann wieder mit dem Planung für Testfahrten begonnen. Aber grundsätzlich, ich finde, wenn man sich diese Dimension anguckt, ist da ein Unfall, ja, geht ein bisschen unter, ne? Also dafür, dass es in den Medien dann auch so hoch gepusht wurde.
Genau, also ist es einfach schade. Also mein Auto hat aktuell 110.000 Kilometer drauf und ich habe schon 3 kleine Unfälle damit gehabt. Ne? Also nur zum Vergleich jetzt.
Ja. Naja, das Ganze ist aber sowieso nur noch so ein gewisser Formthema, denn im Januar 2021 hat Uber die Sparte an ein Unternehmen namens Aurora Innovation für 400 Millionen US-Dollar verkauft. Und dann auch eine Beteiligung an dem Unternehmen erhalten von 26%. Also man ist zwar noch engagiert in dem Thema, verfolgt das auch, aber eben nicht mehr selbst im operativen Geschäft. Und das Ganze hatte man, also dieses autonome Fahren auch mal mit Trucks probiert, aber das hatte man dann auch wieder eingestellt nach einer gewissen Zeit.
Ja.
So, im Jahr 2017 hat der CEO dann seine Tätigkeit aufgegeben. Das war der Gründer Travis Kalanick. Und darauf kommen wir auf den Gründer nochmal später zu sprechen, genauso auf den neuen CEO. Sonst ging es dann 2017 mit einer weiteren Sparte los, die man angefangen hat. Also ich habe ja Uber Eats schon genannt als Essenslieferant. Und dann ging es dann mit der Frachtbranche Uber Freight los. Und dort haben dann Versender auf ein Netzwerk von Spediteuren zugreifen können. Und somit kam so ein drittes Geschäftsfeld praktisch dazu.
Ja.
Man wollte dann aber auch weltweit eben weiter expandieren und hat dann weitere Partnerschaften geschlossen, unter anderem mit Yandex. Das ist ein russischer Internetkonzern. Da hat man 225 Millionen US-Dollar investiert, um sich eben in vielen Ländern wie Russland, Armenien, Georgien und so weiter zu etablieren, weil das Unternehmen war dort eben schon relativ groß. Und das Gleiche hat man mit dem ganzen Geschäft in Südostasien gemacht. Dort hat man mit oder arbeitet man mit Grab zusammen und hat eine Beteiligung an Grab selbst dann von 27,5%.
Mhm.
Wir waren jetzt ja neulich in Frankfurt. So, dort sind wir beim Teammeeting auch ein bisschen mit E-Rollern rumgefahren. Und das ist auch diese Mikromobilität, in der ist Uber seit 2018 tätig. Am Anfang haben sie erstmal Jumpbikes übernommen, das ist ein Unternehmen, und dann im letzten Jahr dann nochmal zusätzlich 170 Millionen US-Dollar in Lime investiert. Und Lime, da wirst du, denke ich mal, auch gleich noch was zu sagen, sind wir selbst auch mit rumgefahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, also ich hatte immer diesen Lime-Roller, du glaube ich auch. Und es ist einfach so cool, ne? Also weil wir haben sehr viele Kilometer zurückgelegt in Frankfurt und du kannst das nicht alles zu Fuß machen. Du kannst dir aber auch nicht immer ein Uber rufen. Erstens ist es zu teuer und zweitens bist du dann doch zu unflexibel. Also auch wenn die App dir die Standorte der Autos anzeigt, du bist mit diesen Rollern einfach schneller unterwegs.
Ja, vor allem stehen sie an jeder Ecke rum, ne?
Ja, genau.
Ja. So, wie ging es weiter? 2019 war dein erster Börsengang. Also so lange ist Uber noch gar nicht an der Börse, sondern erst seit rund 2 Jahren. Und interessant ist dort aber, dass kurz nach dem Börsengang selbst wichtige Positionen oder ja wichtige Menschen aus dem Unternehmen, einmal der COO, also der Chief Operating Officer, also vom operativen Geschäft, und dann auch die Marketingchefin, ihre Tätigkeit beendet haben. Dann hat im Juli 2019, also nochmal kurze Zeit später, das Management die Marketingabteilung rund um ein Drittel reduziert und neue Ingenieure wurden auch nicht mehr eingestellt. Also man könnte meinen, das Geschäft lief nicht gut. Aber auf die Kennzahlen kommen wir dann später nochmal. Ist nur ganz bemerkenswert.
Ja.
2020 hat man dann den Expansionskurs noch ein bisschen weiter gefahren, hat einen Autovermieter für 3,1 Milliarden US-Dollar übernommen. Und das indische Geschäft, was die Essenslieferung angeht, hat man an einen Konkurrenten Zomato abgegeben und dafür 9,99% Beteiligung an dem Unternehmen bekommen. Dann kam Corona, das ist natürlich erstmal, können wir uns alle denken, für das ganze, für die ganzen Fahrdienstleistungen nicht sehr positiv gewesen. Es kam zu vielen Entlassungen, erstmal 3.700 Mitarbeiter, das waren 14% der Belegschaft. Dann nochmal 3.000. Daran merkt man natürlich, Uber ist davon oder von dem Tourismus oder allgemein von dem Verkehr, den wir in den Städten haben, natürlich schon ziemlich abhängig. Und man hat dann aber das Ganze genutzt und den Lebensmittellieferdienst in manchen Regionen angeboten, was natürlich wieder mehr nachgefragt wurde. Genauso die Essenslieferung. Und in dem Bereich hat man dann auch Postmates im Dezember übernommen für 2,65 Milliarden US-Dollar, um für Uber Eats da eben die Stellung ein bisschen zu vergrößern. Und im Jahr 2021 hat man auch schon eine Übernahme durchgeführt, und zwar von Drizly. Das ist eine Plattform, wo man alkoholische Getränke ordern kann. Da hat man 1,1 Milliarden US-Dollar investiert. So. Dann hat Uber noch ein paar andere coole Projekte gehabt, nicht alle weiter verfolgt, aber dennoch ganz interessant. Uber hat zum Beispiel auch eine Sparte unterstützt, Uber Elevate. Dort ging es um Helikopter, ne? Also es wurde in New York angeboten zusammen mit Heliflight. Und da konnte man vom Flughafen in die Stadt für 200 US-Dollar, meine ich, fliegen, also mitten nach Manhattan rein. Und dann wollte man später auch das gleiche mit senkrecht startenden Flugtaxis anbieten. Da musste ich so ein bisschen an Frank Thelen und Lilium denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Kenn ich ja.
Und fand ich erstmal ganz cool, als ich das gelesen habe. Aber im Dezember 2020 hat Joby Aviation dieses Geschäft übernommen. Man muss aber sagen, Uber ist weiter in Joby eben investiert. Und in Zukunft, wenn da wirklich was draus werden sollte, dann werden diese Flüge wahrscheinlich auch in der Uber-App integriert. Also man ist da nicht komplett raus, macht das eben nur nicht mehr selbst.
Ja.
Uber hat sich tatsächlich auch mal daran probiert, dass man Zeit- oder Schichtarbeiter mit Unternehmen verbindet, also so ein bisschen als Vermittler zwischen Unternehmen, die kurzfristig Arbeitskräfte suchen und dann eben Leute, die Zeit dafür haben. Und das wurde aber dann in der Corona-Pandemie eingestellt. Und genau. Was mir sonst noch aufgefallen ist oder was ja in der letzten Zeit auch immer ein großes Thema ist oder immer größer wird, ist Nachhaltigkeit. Wofür steht Uber eigentlich? Und das ist schon ziemlich auffällig, dass Uber viel Wert darauf legt, es sich zumindest so zu präsentieren, dass sie in der Gesellschaft sehr engagiert sind. Also sei es beispielsweise Uber Health, wo sie auch im Gesundheitswesen, also für das Gesundheitswesen ein bisschen weiterhelfen, dass Fahrten für Patienten und Mitarbeiter geplant werden können. Natürlich verdienen sie auch daran Geld, keine Frage. Aber auch, dass man auf einer auf diesen LGBTQ-Paraden, diesen Pride-Paraden zum Beispiel, dass man daran teilnimmt, gerade in San Francisco ist das ja groß, Kleidung sammeln und spenden, Geld sammeln und spenden für bedürftige Kinder, Mahlzeiten. Also da ist man in ganz vielen Bereichen schon unterwegs gewesen. Und eine Sache, die im operativen Geschäft auffällt, Uber sagt selbst, dass seit Ende 2018 Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen nicht mehr länger als 15 Minuten auf ein Uber warten müssen. Und das wird nur in 6 Städten in den USA garantiert. Aber das finde ich grundsätzlich eine ganz gute Sache. Das zeigt so ein bisschen, dass sie wirklich bei den Problemen, die wir in der Gesellschaft haben, auch mitwirken wollen und ein Teil der Gesellschaft sind in dem Sinne.
Ja.
Das Statement von Uber, die für ihre eigene Mission, wofür sie stehen, ist, wir entzünden Chancen, indem wir die Welt in Bewegung setzen. Und wichtig dabei ist erstmal, jeder soll in Bewegung gesetzt werden, was ich eben schon meinte. Dann hält Uber die Privatsphäre ganz hoch. Die haben ja natürlich, dadurch, dass sie wissen, also unser Bewegungsprofil haben, sie haben noch Daten von uns, die wir in der Uber-App angeben müssen. Das sind natürlich irre viele Sachen. Das spielt für Uber eine große Rolle. Aber auch die Sicherheit, also auch die Sicherheit beim Fahren selbst. Da gibt es unglaublich viele Methoden, wie sie das machen. Das ist ja zum Beispiel auch so, dass die Uber-Fahrer zum Teil so ein Face-Scan, also so ein Gesichtsscan machen müssen, wo man dann die Maske sieht. Also da lassen sie sich viel einfallen im Themenbereich Sicherheit. Und sie wollen auch neue Verdienstmöglichkeiten schaffen. Also so ein Taxischein zu machen, das war ja hier in Deutschland auch eine große Diskussion, wie die rechtliche Stellung da ist. Aber erstmal in vielen Ländern haben dadurch ganz normale Leute mit einem PKW eben eine neue Möglichkeit bekommen, Geld zu verdienen. Sie setzen sich in ihr Auto und los geht's. Ne? Dann zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist was, wo wir ja inzwischen in jeder Analyse drauf achten, weil es zeigt so ein bisschen, wie es Uber auch an der Zukunft orientiert. Natürlich vor allem Thema Klimawandel, gerade beim Bereich Mobilität spielt das eine große Rolle. Und Uber setzt sich da selbst das Ziel, im Jahr 2040 komplett emissionsfrei zu sein. Also keine Emissionen in keinem Bereich mehr zu haben. Und das Ganze will man auch sehr aggressiv angehen. Man teilt das aber nochmal in 2 Bereiche. Also das alles, was das Unternehmen selbst tut, also IT, Verwaltung, aber eben nicht die Uber-Fahrten selbst, das soll also schon 2030 emissionsfrei sein. Schon früher soll der ganze Strom für Büros und so weiter aus erneuerbaren Energien kommen. Und was die Uber-Fahrten angeht, dort will man eben erstmal 800 Millionen US-Dollar bis 2025 zur Verfügung stellen, damit die eigenen Fahrer oder damit die Fahrer auf Elektrofahrzeuge umsteigen. Und ab 2030 sollen alle Fahrten nachhaltig sein. Und dort geht man eben nicht nur auf Elektrofahrzeuge ein, sondern auch auf diese E-Roller zum Beispiel. Man hat auch inzwischen die Möglichkeit, in vielen Städten Uber Green zu nutzen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wenn du Uber genutzt hast. Du hast mir vorhin erzählt, du hast es einmal in New York genutzt. Hattest du da Uber Green? Kannst du dich daran erinnern?
Nee, Uber Green hatte ich da nicht gehabt, nein.
Vielleicht gibt es das inzwischen dort. Ich weiß nicht, wann du in New York warst, aber bei Uber Green ist es so, du kannst auswählen, ich möchte nur eine Fahrt mit einem Elektrofahrzeug beispielsweise buchen. Ist also auch eine ganz, ganz gute Sache, was das angeht. Und darüber hinaus ist noch erwähnenswert, dass man auch NGOs, also Non-Governmental Organizations, also Nichtregierungsorganisationen beispielsweise unterstützt oder Organisationen für Umweltgerechtigkeit. Also man wirkt da bei diesem Umweltthema schon deutlich mit.
Ja.
Genau. So, Dann würde ich mal an dich übergeben, damit du, ich habe ja schon ein bisschen was zum Geschäftsmodell an der einen oder anderen Stelle gesagt, aber dann willst du das bestimmt noch ergänzen und ein bisschen genauer ausführen. Würde ich sagen, übergebe ich mal das Wort an dich.
Ja, vielen Dank, Jan, für deine bisherigen Ausführungen. Wir machen weiter mit dem Geschäftsmodell und den verschiedenen Geschäftsbereichen. Das grundlegende Geschäftsmodell von Uber sollte vielen bereits grob bekannt sein. Uber hat ein riesiges Netzwerk aufgebaut, das uns Menschen verbindet und von A nach B bringt. Dabei kennt man vor allem das klassische Uber-Ride-Konzept, bei dem Uber Kunden mit entsprechenden Fahrern verbindet, die diesen Job dann nicht kommerziell übernehmen. Die meisten Uber-Fahrer sind dabei nebenberuflich tätig. Inzwischen hat Uber auch die Funktion integriert, Fahrgäste an die öffentlichen Verkehrsmittel weiterzuleiten, um für umfängliche Mobilität zu sorgen. Mittlerweile dringt Uber auch in Segmente wie Essenslieferungen und kommerzielle Logistik vor. Jan, du hattest eben schon über das Beispiel aus unserem Alltag gesprochen, als wir letztens in Frankfurt waren und bei unserem Wir lieben Aktien-Team-Meeting. Wir haben super viel diese Leimroller von Uber benutzt und es hat einfach Spaß gemacht. Ne? Wir haben hier in der Analyse haben wir auch nochmal Bilder aus der App, aus der Lime-App. Also ich fand es mega cool, weil wir sind einfach super schnell vorangekommen. Wir haben viele Wege, mussten wir nicht mehr gehen. Jan, wir beide sind am Freitag, glaube ich, ab nachmittags 25.000 Schritte gegangen. Ja. Und also du hast die ganze Zeit gesagt, mir tun die Füße weh. Und zuerst hattet ihr euch, glaube ich, so ein bisschen gesträubt vor den Rollern. Aber dann, ich kann mich noch daran erinnern, der Adrian, wie ein kleines Kind, ja, er hat, also es macht einfach super viel Spaß, auch wenn das natürlich auch einige Probleme mit sich bringt. Die Roller, die stehen immer wieder in der Kritik, die sollen immer wieder verboten werden. Wir haben auch ein paar Roller gesehen, die einfach im Main lagen, also die in den Main geworfen wurden. Das Gleiche ist in Köln übrigens genau das Gleiche. Was ich aber auch gut fand jetzt in der App, dass es da auch bestimmte No-Parking-Zones gab. Das sieht man auch hier auf dem Bild. Einfach um bestimmte Plätze nicht mit diesen Rollern zu verschandeln, weil das ja,
ja genau, wieder, vor allem,
ja.
Du kannst ja wirklich nicht, also Christian hatte das ja einmal kurz, also du kannst ja wirklich nicht da abstellen, sonst musst du weiter bezahlen. Also
ja, das ist eigentlich, weil der Christian meinte, oh, ich kann den Roller gar nicht abstellen. Ich sag doch, du kannst den abstellen, aber du bezahlst dann halt weiter. Und das ist halt eine coole Sache, ne, weil das geht, macht natürlich keiner. Das wäre genau. Ja verrückt. So, dann gehen wir weiter zu dem Punkt Mobility. Mobility Uber Rides. Die derzeit wichtigste und bekannteste Geschäftssparte von Uber ist die Mobilitätssparte. Damit ist vor allem Uber Pop gemeint. Uber Pop bietet den Kunden über eine App die Fahrdienstleistungen unabhängiger Fahrer an, auch Ridesharing genannt. Fahrgäste bezahlen über die Uber App und die Fahrer erhalten ca. 75% des Geldes. Den Rest bekommt Uber als Vermittlungsprovision. Kurze Anmerkung, also was ich auch wirklich cool finde, du nutzt die App, du siehst direkt, was kostet die Strecke und du kannst dem Fahrer auch direkt ein Trinkgeld über die App geben. Ja, das fand ich auch super cool. Jan, du bist, glaube ich, bist du schon mal mit dem Uber gefahren?
Nee, also ich habe die App auch tatsächlich gar nicht auf dem Handy, weil ich aber noch nie so in der Situation war. Also ich bin jetzt auch selten mit dem Taxi oder so gefahren, wo ich jetzt wirklich sagen musste, okay, ich würde jetzt ein Uber nehmen oder brauchen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in der Verlegenheit wäre, würde ich auch eher ein Uber oder so rufen als ein Taxi, wenn es dort in der Region angeboten wird.
Ja, also ich war ja vor ein paar Jahren in New York und da sind wir da auch am JFK gelandet. Und du hast verschiedene Möglichkeiten, nach Manhattan zu kommen. Und wir haben dann tatsächlich ein Uber genommen. Einfach aus dem Grund, also es ist natürlich teurer, als wenn du jetzt mit einem, ich glaube, da werden auch Busse angeboten. Es ist teurer, aber du hast gerade einen langen Flug hinter dir.
Ja.
Und das spielt einfach dann keine Rolle. Es ist einfach entspannt. Da stehen so viele Ubers rum und du siehst auch immer ganz genau, wo die sind. Also in Amerika hat das ganz gut geklappt. Dann waren wir vor ein paar Jahren in Berlin, also es ist länger her, da war gerade so diese Zeit, als Uber versucht hat, sich in Deutschland zu positionieren. Die hatten auf so einem Hinterhof, hatten die ihr Büro, also in so einer urbanen Gegend, war ziemlich cool. Direkt gegenüber war meine Ferienwohnung, aber das hat dann ja leider nicht funktioniert in Deutschland, erstmal durch die Erschwerungen. letztes Jahr in Frankfurt war ich ganz verwundert. Da war ich auch in Frankfurt ein Wochenende und da gab es dann auf einmal Uber und da habe ich es auch aktiv genutzt, wenn ich längere Strecken zu fahren hatte. Ne? Also wie gesagt, ja. Für kürzere habe ich die Roller genommen, für diese längeren Strecken habe ich Uber genommen. Aber wie auch in der Analyse zu sehen ist, Uber ist in Deutschland einfach teurer und das liegt daran, dass die Fahrer in Deutschland nicht bei Uber angestellt sind. Also das war natürlich gerade ein falscher Satz. Also die Fahrer, die sind in Amerika nicht bei Uber angestellt und werden wie Freelancer gesehen. Das ist der Grund, warum Uber deutlich günstiger ist. In Deutschland, da wo ich gerade drüber berichtet habe, da sieht das Ganze anders aus. Da sind die Fahrten in der App fast genauso teuer wie normale Taxifahrten. Das liegt daran, dass Uber in Deutschland nicht wie eigentlich gedacht über das Freelance-Modell operieren darf, sondern 2015 gerichtlich dazu verpflichtet wurde, über kommerzielle Taxiunternehmen zu arbeiten. Wer also in Deutschland Uber fährt, der fährt aktuell normales Taxi, aber eben unter dem Namen Uber. Trotzdem hast du natürlich die ganz normalen Vorteile, die du mit dem Taxi nicht hast, die du hast, wenn du mit dem Uber fährst. Ja, du hast die Uber-App, du siehst, wo sind die Fahrer gerade, du siehst den Preis vorher, du kannst das Trinkgeld geben. Also meiner Meinung nach trotzdem immer noch besser und minimal günstiger.
Ja, und vor allem, du hast in der Uber-App ja wirklich die Möglichkeit auf alles, wie du vorankommen kannst in der Stadt oder so, zuzugreifen. Also nicht nur diese Taxifahrten, wenn man sie so nennen möchte, oder Uber-Fahrten, sondern auch die Roller, also die Mikromobilität oder auch den Anschluss ans ÖPNV, was du meintest, also schon praktisch.
Definitiv. Genau. Uber agiert unter eben diesem Namen vor allem Nord- und Südamerika und Europa. Wer schon mal in Asien oder dem Mittleren Osten war, dem sind andere Anbieter aufgefallen. Bei einigen hält Uber Anteile oder ist über Joint Ventures beteiligt. Diese sind unter anderem Didi. Didi hat ca. 90%igen Marktanteil in China. Hier ist übrigens auch Tencent investiert. Dann gibt's noch Grab. Grab ist in Singapur ansässig und ist in der Zeit 7 Ländern in Südostasien aktiv. Dann gibt's noch Yandex. Das ist ein in Russland aktives Ridesharing-Konzept. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Delivery, Uber Eats, Postmates. Ein Statement von Uber, mühelos essen, jeden Tag, für jeden. Über das seit 2015 aktive Unternehmen Uber Eats macht Uber bekannte Marken wie Delivery Hero und Lieferando Konkurrenz. Über eine App kann die Kundschaft bei ausgewählten Restaurants Essen bestellen und dann entweder selbst abholen oder von einem Uber-Fahrer liefern lassen. Dadurch bindet auch Uber Fahrer ein, die für das normale Uber Ride Programm nicht in Frage kommen, zum Beispiel die nur ein Fahrrad besitzen, in Klammern Geringverdiener, nein Spaß. Außerdem können Uber Rides Fahrer so Zeit überbrücken, in denen wenig Nachfrage nach Personenbeförderung herrscht. Restaurants bekommen über Uber Eats die Möglichkeit, schnell und ohne Aufwand einen Lieferdienst anzubieten. Auch hier verdient Uber an einem kleinen Teil der Lieferkosten mit, der aber natürlich von der Kundschaft übernommen wird. In dem Zusammenhang möchte ich direkt nochmal erwähnen, ich habe gerade einen kleinen Spaß gemacht mit dem Geringverdiener. Ich finde das aber wirklich mega cool, weil natürlich möchte Uber selber damit Geld verdienen, aber die bieten so direkt Menschen an, die einfach keine Möglichkeit haben, mit Uber Geld zu verdienen, weil sie kein Auto besitzen, mit ihrem Fahrrad Geld zu verdienen. Ja, und das ist eigentlich mega spannend und das finde ich immer gut, wenn das Unternehmen Geld verdient, aber auch anderen Menschen dabei hilft, auch Geld zu verdienen. Interessant ist auch die Effektivität und Masse an Daten, die in dieser App stecken, auch wenn diese im ersten Moment so simpel wirkt. Dabei ist die Uber Eats App eine hochmoderne Software, angeschlossen an künstliche Intelligenz und Machine Learning. Das Ziel ist es, Zeiten für jeden Arbeitsschritt der Lieferung so kurz und effektiv wie möglich zu gestalten. Diese Masse an Technologie verschafft Uber einen gewissen Burggraben, denn wie wir wissen, sind Daten im 21. Jahrhundert Macht. Letztes Jahr hat Uber dann noch das Startup Postmates aufgekauft, um die Lieferungssparte weiter auszubauen. Postmates verknüpft das Konzept von Uber Eats mit in Deutschland bekannten Startups wie Gorillas. Kunden können nicht nur Essen bestellen, sondern auch komplette Einkäufe über eine App zusammenstellen und an jeden verfügbaren Ort von einem Postmate bringen lassen. Jan, als wir in Frankfurt waren, haben wir zum ersten Mal Gorillas getestet. Wie fandest du dieses Erlebnis?
Ja, also ich habe es vorher nicht ausprobiert, du ja glaube ich auch nicht, ne?
Nein.
Wir saßen da ja gerade im Café und dann, ich weiß gar nicht, wie das kam, dann wollten wir es ausprobieren und wir zwei fahren ja gerade den Namen, dann wie er angezogen war, das war alles stimmig, ne? Also Gorilla auch als passender Name dann, Bananen konnte man ja auch gleich groß bestellen oder so. Ich fand es total cool. Ich weiß nicht mehr, was garantieren die nochmal als Lieferzeit? Waren das 10 Minuten oder so?
10 Minuten, ja. Und das hat auch genau gepasst.
Ja, also es hat punktgenau gepasst. Ich fand es total cool. Echt super.
Ich finde es auf der einen Seite mega spannend, ja, weil einfach, weil es cool ist, wenn du innerhalb von 10 Minuten deine Lebensmittel geliefert bekommst. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas schwierig, weil diese Lieferdienste werden natürlich nur in der Innenstadt angeboten. Aber man muss natürlich hier sagen, in der Innenstadt gibt es Supermärkte ohne Ende. Man muss selber nicht mehr hingehen, man erspart sich Zeit. Aber ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob das ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Was sagst du dazu?
Ja, man wird sehen. Also es gibt ja solche Startups, es gibt sehr viele von weltweit, die sowas machen. Gorillas ist ja da auch nur nachempfunden, soweit ich weiß.
Ja.
Man wird sehen mit der Zeit, aber ich finde, wir haben generell so eine Entwicklung, dass die Menschen tendenziell fauler werden, ne?
Ja.
In vielen Bereichen und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es in Zukunft immer mehr nutzen werden.
Ja. Ja, das ist gut möglich. Nur ob es dann nachher wirklich reicht, um so ein Geschäft aufrechtzuerhalten, ne?
Das stimmt.
Und die ganzen Mitarbeiter, die brauchen ja sehr, sehr viele Mitarbeiter, vernünftig zu bezahlen.
Ja, ja gut. Und aber das ist dann wieder genau dasselbe, was du eben schon mit deinem Geringverdienerwitz meintest. Du bietest natürlich auch wieder Leuten mit einem Fahrrad oder so, oder ich glaube, das Fahrrad wird ihnen sogar gestellt, die Möglichkeit, dann eben Geld zu verdienen, ne? Ja, man wird sehen. Ich bin gespannt.
Also da können wir auch wirklich noch mal ganz kurz auf diese Geschichte daneben eingehen. Also ich habe Uber ja jetzt schon ein paar Mal genutzt und ich habe mich auch meistens mit den Leuten unterhalten und weil mich das ja natürlich immer interessiert, habe ich auch gefragt, wie findest du Uber? Und man hört teilweise natürlich auch negative Stimmen. Die Fahrer, die ich gefragt habe, die waren alle super begeistert von Uber. Das kam auch ehrlich rüber, ne? Also die haben wirklich gesagt, also ich finde Uber toll, weil ich kann mit meinem Auto, ich kann jederzeit arbeiten, wann ich es möchte. Wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Zeit, aber ich kann es mir aussuchen, ne?
Ja,
und das ist einfach mega cool. Also der eine Fahrer hat letztens gesagt, das fand ich so lustig, der hat gesagt, der war mit seiner Frau, müssen die ab und zu mal die Schwiegermutter besuchen und dann hat die Schwiegermutter wieder genervt und dann hat er gesagt, ich muss jetzt arbeiten und hat direkt einen Fahrgast abgeholt, ja. Und da habe ich nur gedacht, ja, ist auch nicht schlecht, ne? Aber wie gesagt, also ich finde es mega interessant.
Ja.
Dann kommen wir zur nächsten Sparte, Uber Freight. Für Uber ist die heutige Logistikbranche extrem ineffizient. Für Händler und Unternehmer dauert es teilweise Stunden oder Tage, Transporter für die eigene Fracht zu finden. Die Kommunikation und Preisverhandlungen finden über Telefon oder sogar das Fax statt. Wie wir bereits wissen, liegt Ubers Macht darin, Prozesse über ihre Software effizienter zu gestalten und so Zeit zu sparen. Diesen Einfluss will Uber auch auf die Logistikbranche anwenden, um diese damit zu disruptieren. Bei Uber Freight geht es also um die Frachtvermittlung. Uber hat dafür eine eigene App entwickelt, die fast so wie Uber Rides funktioniert, was das Grundkonzept angeht. Über wenige Klicks können Kunden angeben, was sie für eine Fracht haben wollen und wohin diese bis zu welchem Zeitpunkt transportiert werden soll. Ein wichtiger Faktor für Effizienzsteigerung in der Logistik ist für Uber außerdem das autonome Fahren, das man auf Lastwagen anwenden möchte. 2018 gab es hierfür die ersten Tests. Dazu mehr im Abschnitt Advanced Technologies. Ganz kurz aber nochmal. Also diese Sparte von Uber finde ich eigentlich auch mega interessant, weil also ich komme ja auch aus dem Einzelhandel, Schrägstrich Großhandel, und ich habe teilweise auch Waren importiert. Und also es war immer eine Katastrophe, ne? Also jetzt vor allen Dingen, wenn du ein kleines Familienunternehmen hast, in diesem Dschungel dich zurechtzufinden und das dann alles vernünftig zu planen und zu organisieren. Ja, also das ist teilweise schon wirklich eine absolute Katastrophe, und ich glaube, dass hier enormes Potenzial drin steckt. So. Advanced Technologies. Autonomes Fahren. Vor allem der Bereich autonomes Fahren wurde bis 2021 über diese Sparte vorangetrieben. Uber war auch dabei einer der ersten, die seit 2015 auf dem Gebiet geforscht haben. 2020 beschloss man, den Bereich an das auf autonomes Fahren spezialisierte US-Startup Aurora zu verkaufen. Im Januar 2021 wurde der Kauf abgeschlossen und Uber bekam Anteile im Wert von 400 Millionen US-Dollar an Aurora. Außerdem will Aurora die Gegebenheiten von Ubers Software bei der Erforschung weiterer autonomer Technologien berücksichtigen, so dass Uber diese schnellstmöglich integrieren kann. So, damit haben wir eigentlich die einzelnen Geschäftsfelder von Uber abgearbeitet. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen weiter in die Geschäftsführung. Dafür gebe ich weiter an den Jan.
Genau. Also, ich habe ja vorhin schon was dazu gesagt, dass seit 2017 nicht mehr der Gründer der Geschäftsführer ist, also der Travis Kalanick. Bemerkenswert ist ja wirklich auch, dass er immer wieder seine eigenen Aktien danach verkauft hat. Ich habe jetzt wir haben keine eindeutigen Informationen gefunden, ob er noch irgendwie kleine Anteile hält, aber er hat sich auf jeden Fall größtenteils zurückgezogen, was ja doch irgendwie, ich weiß nicht, ob es bedenklich ist, aber bei vielen dieser Tech-Unternehmen hat man es ja oft noch so, dass so ein Gründer da noch mit drin steckt und dahinter steht. Ne? Also da kann man zumindest mal so ein Fragezeichen dran schreiben. Ich habe gefunden, dass er vielleicht so ein bisschen den sozialen Aspekt sieht und mit seinem Geld was anderes machen möchte. Aber das ist vielleicht am Rand mal ganz interessant zu wissen.
Ja.
Dann zum CEO. Das ist
Dara Khosrowshahi.
Genau, also ich habe eben noch mal geguckt. Ich ich kann es leider echt nicht aussprechen.
Ich habe es wahrscheinlich auch falsch gemacht.
Aber danke dir für die Mühe auf jeden Fall. Er kommt ursprünglich aus dem Iran und ist inzwischen 52 Jahre alt. Mit 9 Jahren musste er schon aus der Heimat fliehen, und sowas prägt natürlich ziemlich. Er ist aber dann in New York aufgewachsen und deswegen auch mit der englischen Sprache natürlich gewissermaßen ab dann groß geworden. Hat dann später auch seinen Bachelor in Ingenieurswissenschaften gemacht. Und seine Karriere ist durchaus bemerkenswert. Also die kann man gut lesen, würde ich mal sagen. Vor seiner Tätigkeit für Uber war er bei Expedia Group, ebenfalls CEO. Ich denke mal, jeder kennt Expedia, ne?
Ja.
Dann war er bei dem Konzern auch maßgeblich an der Expansion beteiligt, bei Unternehmensübernahmen. Und was auch interessant ist, dass er bei Glassdoor, also ich weiß nicht, ob du das schon mal genutzt hast, aber da kann man Mitarbeiter bewerten, auch anonym. Mhm. Und dort hat er weltweit den Status als er bei Expedia war, als CEO gehabt mit den besten Bewertungen. Und das zeigt so ein bisschen auch seine Führungsqualität und ist deswegen ja eine gute Sache oder auch eine gute Auszeichnung. Ne?
Ja.
Ja, heute ist er ja als CEO nicht nur im Bereich des Ingenieurwesens irgendwie tätig, sondern braucht noch andere Fähigkeiten. Und da hilft ihm, dass er auch im Bereich Finanzen schon früher tätig war. Er war schon mal CFO bei einer Tochter von Expedia. Die war, also das ist IAC, die war kurzzeitig eine Tochter von Expedia. Also auch in dem Bereich hat er eine gewisse Expertise. Und davor war er Vorstandsvorsitzender bei einer Boutique-Investmentbank, die heißt Allen & Company. Also er ist schon etwas rumgekommen, hat verschiedene Bereiche von Unternehmen kennengelernt und deswegen durchaus als CEO wahrscheinlich von Uber geeignet, würde ich sagen.
Ja, denke ich auch, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, dann machen wir jetzt einen kleinen Cut und dann gehen wir gleich mal in die fundamentale Ansicht, oder?
Genau. Würde ich auch sagen, gucken wir uns die Kennzahlen mal an, wie sich das bei Uber wirklich entwickelt hat.
Okay. Also wir haben jetzt super viel über Uber geredet und ich habe dir gesagt, ich habe Uber selber auch schon häufig genutzt. Ich würde Uber sehr gerne auch im Depot haben. Deswegen gehen wir jetzt auf die Fundamentaldaten mal ein. Jan, was sagst du dazu?
Genau, ist natürlich auch wichtig, da mal ein Auge drauf zu werfen. Die Idee finden wir, glaube ich, beide super, wie du eben schon gesagt hast, was Uber macht. Aber nur mal zum Umsatz, also was wirklich die harten Zahlen sagen. Und da hat sich Uber die letzten Jahre gut entwickelt. Ungefähr 35% pro Jahr Wachstum seit 2016, was ja erstmal für uns dann auch sofort ein Fast Grower ist. Mhm. Über die Jahre ist es natürlich bemerkenswert, vor allem, wenn man beachtet, dass 2020 mit Corona natürlich eher ein schlechtes Jahr war. Also im Vergleich zu 2019 sind die Erlöse im Kernsegment, also der Personenbeförderung, da sogar 43% zurückgegangen. Aber man hatte natürlich auch andere Bereiche wie Essenslieferung oder so, was das ein bisschen aufgefangen hat. Und für die nächsten Jahre wird dann sogar noch ein Wachstum bis 2023 von 37% pro Jahr erwartet. Und das ist natürlich enorm, ne?
Ja.
Wie ist jetzt aber der Umsatz verteilt? Das ist natürlich auch wichtig. Kommen wir erstmal zu den Regionen. Wenn man die betrachtet, dann sieht man, dass knapp 60% in USA und Kanada, also Nordamerika, wirtschaftet werden. Und der Rest teilt sich dann ziemlich, also ja nicht gleichmäßig, aber in kleinere Bereiche nochmal auf. Also Europa und Nahost machen knapp 20%, also 19% aus. Lateinamerika nochmal 12% und Asien-Pazifik 10%. Also ist das außer USA und Kanada, dort liegt natürlich ein großer Schwerpunkt. Davon, also insgesamt sind dann auch 60%, also diese 60% werden alleine dort erwirtschaftet. Wenn da was passiert, die Frage ist natürlich warum, aber das würde natürlich auch den Umsatz erheblich beeinflussen. Aber die anderen Bereiche wachsen natürlich auch. Insgesamt hat man in über 10.000 Städten inzwischen schon Uber-Dienstleistungen, die angeboten werden. Du hast ja vorhin auch schon erzählt, wo du es auf der Welt in New York, aber auch bei uns in Deutschland genutzt hast. Man wächst da natürlich immer weiter, ne?
Ja.
So, man kann natürlich nochmal gucken, wo ist jetzt das einzelne Segment wirklich vertreten. Zu Uber Mobility hast du schon was gesagt, dass man da auch in Südostasien beispielsweise oder in Russland über Beteiligung eher aktiv ist und nicht selbst. Bei Uber Delivery ist es ähnlich, dass man da auch teilweise mit Beteiligung arbeitet. Ich hatte von Indien erzählt, wo man an Zomato beteiligt ist und das eigene Uber Eats sozusagen da aufgegeben hat. Ansonsten in Nordamerika sieht man wieder, dort ist Uber Delivery, aber auch Uber Mobility beispielsweise. Also da ist man damit aktiv. In Europa ist das dann schon wieder gestückelt, ne? Also da hat man nicht überall Uber Delivery, aber Mobility ist dann schon sehr weit verbreitet, aber tendenziell wächst man natürlich überall und versucht dann neue Länder eben einzunehmen. Aber Uber Mobility gibt es natürlich schon länger und ist deswegen auch weltweit ein bisschen mehr verbreitet als Uber Delivery.
Ja.
So, nun die Kernsegmente. Du hast sie uns ja eben schon mal vorgestellt. Und du hast Uber Ride, also dieses Ride-Sharing oder die Mobility-Sparte auch als wichtigstes Geschäft gezeigt. Und es ist auch so, 55% werden da erzielt, also der Umsätze, 35% über Delivery und 9% im Frachtbereich. Und dann gibt es noch diesen Bereich, der beispielsweise jetzt verkauft wird oder verkauft wurde mit dem autonomen Fahren. Aber das sind dann wirklich 1%. Also das ist jetzt auch nicht groß dramatisch für den Umsatz, dass der abgegeben wird.
Ja.
In 2019 war das Ganze noch deutlich anders. Also vor Corona muss man sagen. Dort war natürlich die Mobility-Sparte deutlich größer, weil das ist in 2020 nochmal also stark eingebrochen. Dort hatte man also in 2019 noch 80% mit Mobility erwirtschaftet. Und das ist ja eigentlich schon mal eine gute Entwicklung. Also natürlich Corona ist nicht gut, aber insofern eine gute Entwicklung, dass man da so ein bisschen mehr in die Diversifikation geht. Man muss jetzt mal beobachten, wie das in Zukunft sein wird. Aber wenn sich das so ein bisschen mehr aufteilt und der Umsatz gleichzeitig noch wächst, wäre das ja eine gute Sache. wenn man sich nicht nur auf einen Bereich da fokussiert. Und mit Fracht wird dann jetzt noch das dritte Standbein sozusagen immer weiter ausgebaut. Was durchaus, also aus meiner Sicht gut ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Sollte man sich lieber auf einen Bereich nur so konzentrieren oder mehr diversifizieren?
Nein, also ich finde das wirklich, also ich finde es extrem spannend und auch sehr schlau. Alleine die Delivery-Sparte finde ich sehr gut, aber auch die Frachtsparte. Ich bin einfach super gespannt, wie sich dieser Frachtbereich noch entwickelt.
Ja, also das sehe ich ganz genauso. Wenn man nämlich nur Mobility hätte und dann kommt ein anderer Anbieter, natürlich ist es schwierig, erstmal Fuß zu fassen. Es gibt ja Lyft beispielsweise, wir kommen ja später da noch zu einem Vergleich. Aber wenn man dann in anderen Sparten auch noch so einen Fuß drin hat in der Tür und das immer weiter ausbaut und 9% vom Umsatz, was Fracht jetzt ausmacht, ist ja auch nicht wenig, ne? Also,
ja, genau.
Wenn man das weiter ausbauen kann, ist es auf jeden Fall gut.
Ja.
So. Das war der Umsatz. Jetzt kommen wir mal zum EBIT und Konzerngewinn. Also was bleibt unterm Strich dann wirklich übrig? Und da muss man erstmal vorneweg sagen, Uber ist nicht profitabel. Also unterm Strich bleibt da immer noch ein Verlust. Und dort hatten wir im Jahr 2019 ein operatives Ergebnis von minus 8,6 Milliarden US-Dollar. Und das liegt vor allem aber auch an überproportional großen Aufwendungen im Bereich Forschung und Entwicklung, aber auch Vertrieb und Marketing. Also das darf man da nicht irgendwie überbewerten, dass das so nach unten gerissen wurde, sonst war man, was das EBIT angeht, so bei minus 3 Milliarden US-Dollar meistens, aber dort wurden nochmal sehr große Investitionen sozusagen getätigt, deswegen ist das nochmal so runtergerutscht. 2020 waren es dann noch minus 4,9 Milliarden US-Dollar, also trotz, dass es ja mit Corona war, war es da schon etwas schwächer. Man muss nur immer so ein Jahr wie 2019 im Kontext betrachten und fragen, ja, woran liegt das eigentlich, dass das Jahr so schlecht war? Und das lag hier vor allem an dieser Forschung und Entwicklung und Vertrieb und Marketing an den Ausgaben. Ja. Was meinst du, ist es schlimm, dass ein Unternehmen, was nicht profitabel ist, dann trotzdem so viel investiert und noch mehr Minus sozusagen macht?
Nein, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so kritisch. Man erarbeitet sich dadurch ja auch deutlich mehr Chancen, dann profitabel zu werden. Also ich sehe das nicht kritisch, nein.
Ja, also sehe ich genauso. Also man darf es natürlich nicht übertreiben. Ich denke, da sind wir uns einig.
Ja.
Aber solange es sinnvolle Investitionen sind, die den Status von Uber weltweit irgendwie bekräftigen, ne, oder das ja zur Expansion weiter beitragen, ist das erstmal natürlich auch was Gutes. Auch wenn dann nicht so schnell vielleicht schwarze Zahlen geschrieben werden, vielleicht aber auch schneller, wie du eben sagtest, muss man mal gucken.
Ja.
Man hatte es sogar geschafft, 2018 einmal einen Konzerngewinn zu verzeichnen. Zwar war das knapp 1 Milliarde US-Dollar. Das lag aber eher daran, dass man in Südostasien und Russland, also was ich mit Yandex und Grab und so weiter erzählt habe, dass man da Geschäfte veräußert hat.
Ja.
Also das kam jetzt nicht aus dem operativen Geschäft oder so. In den vergangenen Jahren standen die Verluste vor allem noch aus dem Delivery-Segment. Uber Mobility, also der Bereich, wo die Fahrdienstleistungen für Personen angeboten wurden, haben dagegen schon schwarze Zahlen geschrieben. Das heißt, wenn man sich die einzelnen Segmente anguckt, schwächt das das auch nochmal so ein bisschen ab. Also so negativ ist das Ganze gar nicht. Nur man baut so einen Bereich wie Delivery jetzt nun mal eben auf und das kostet erstmal Geld, ist ja ganz klar.
Ja.
Aber der Geschäftsteil, der vom Ursprung sozusagen besteht, nämlich der Mobility-Bereich, der konnte da bereits schwarze Zahlen schon mal schreiben, auch wenn man in der Gesamtheit dann insgesamt noch keine Gewinne erzielt. Das soll dann aber 2023 voraussichtlich das erste Mal der Fall sein. Dort soll das EBIT dann bei 1,2 Milliarden US-Dollar circa liegen.
Mhm.
Genau. So, dann kommen wir nun zur Marge, die natürlich auch interessant ist. Einfach aus dem Grund, man kann so viel Umsatz erzielen, wie man möchte. Es soll natürlich aber auch gut was übrig bleiben, ne?
Ja, klar.
Eine Marge ist beim Produkt deswegen auch immer wichtig. Und 2016 war es so, dass noch mehr als 90% des Umsatzes als operativer Verlust anfiel, also sehr viel. Im letzten Geschäftsjahr war es dann nur noch knapp die Hälfte, nämlich nur noch knapp 44%. Also dort entwickelt man sich deutlich besser. Trotzdem, wie gesagt, ist man noch nicht profitabel. Das wird man dann abwarten müssen. Ich habe eben schon gesagt, 2023 soll ein Gewinn erzielt werden und dort soll die operative Marge dann laut den Prognosen bei 4,27% liegen. Ich würde allerdings ein bisschen abwarten, wie sich dann das dann auch in den kommenden Jahren entwickelt. Wenn man erstmal in der Profitabilität ist, ob das Ganze dann noch besser wird, was ja meistens der Fall ist, und wie das Margenwachstum dann ist. Aber das muss man eben abwarten, wie das dann wirklich ist. Ja. Wenn man sich die Konkurrenz anguckt und erstmal die Bruttomarge, dann ist man mit ungefähr 54%. Die Zahl sagt einem jetzt erstmal nicht viel, aber im Verhältnis zur Konkurrenz aber schon ganz gut dabei. Genau. Nun bist du ja, Patrick, mit Dividende natürlich auch immer an Dividenden ein Stück weit interessiert. Da muss ich dich bei Uber bis jetzt enttäuschen. Ist ja auch logisch. Wäre komisch, wenn das Unternehmen Gewinne ausschüttet, wenn keine Gewinne da sind, ne?
Ja, also sehe ich genauso, so ein junges Unternehmen. Die müssen einfach, also die können mit dem Geld viel mehr anfangen. Also, es wäre wirklich Wahnsinn. Und es würde auch für mich nicht als Investition in Frage kommen, wenn die jetzt sagen würden, so, wir zahlen euch jetzt Dividende aus.
Ne? Ja, auch wenn sie kleine Gewinne machen würden, dann sollen sie es doch lieber reinvestieren. Ja. 37% Umsatzwachstum erwartet für die nächsten Jahre, da kann man da deutlich mehr mit bewirken. Ne? Also, selbst wenn sie jetzt schon kleine Gewinne machen würden, aber das machen sie ja gar nicht.
Genau, absolut, ja.
Genau. So, wenn man Uber jetzt mal mit den Kennzahlen, die haben wir jetzt eben durchgesprochen, wenn man die jetzt bewerten möchte, ist das natürlich ein Stück weit schwierig. Erst seit 2019 an der Börse. Da kann man jetzt anhand des Börsenkurses, daran bewerten wir das Unternehmen, ist es teuer oder nicht so teuer, jetzt nicht langfristig irgendwie in Kontext einordnen. Da bleibt einfach nicht viel. Guckt man sich das Kursumsatzverhältnis an, dann liegt das derzeit bei 5,88. Da der Umsatz aber sehr stark steigen soll in den nächsten Jahren, soll das auf 2,61 sinken. Ne? Also der aktuelle Kurs im Verhältnis zu dem Umsatz, der dann die Aktie erzielt wird, wäre dann noch bei dem 2,6-fachen. Ja. Beim KGV, also bei dem Kursgewinnverhältnis, macht das Ganze natürlich noch weniger Sinn. Natürlich macht es Sinn, sich diese Zahlen anzugucken, aber beim Kursgewinnverhältnis ist es einfach so, Uber macht derzeit keinen Gewinn. Das KGV liegt beim aktuellen Kurs bei minus 74 circa. 2023 soll dann die Profitabilität erreicht werden und dann soll es bei ungefähr 75 liegen. Damit wäre es natürlich teuer bewertet, aber sich jetzt so eine Kennzahl anzugucken, obwohl das Unternehmen noch keinen Gewinn macht, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ne?
Würde ich auch sagen, ergibt nicht so viel Sinn dann, ne?
Dann zum Buchwert. Dort ist man aktuell mit dem 5,3-fachen bewertet. Und das soll dann die nächsten Jahre auch kontinuierlich weiter sinken auf 3,9. Da war man aber 2020 beispielsweise auch schon mal mit 7,3, also deutlich höher als derzeit bewertet. Ja. Spannend ist dann jetzt unsere eigene Bewertung, ne? Die der Christian für uns ja immer erstellt. Und dort kommen wir ja immer auf ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario, einfach weil man kann nicht genau sagen, wie wird sich das Unternehmen genau entwickeln, deswegen muss man da ein bisschen differenzieren und Christian hat das für uns errechnet, dass im optimistischen Szenario kommt er auf einen Wert von 55,5 US-Dollar. In der Analyse findet ihr wie immer die Excel, da könnt ihr alles nochmal genau nachvollziehen, vielleicht auch selbst mal so eine Bewertung durchspielen, empfehle ich euch, wenn euch das näher interessiert, mal reinzuklicken, bevor ich das jetzt groß erkläre. Aber der faire Wert liegt für ihn dann bei 55,5 US-Dollar und damit wären wir mit 28% aktuell unterbewertet. Wir notieren, glaube ich, gerade so ungefähr bei 40 US-Dollar. Beim pessimistischen Szenario allerdings liege der faire Wert bei 22,36 US-Dollar und damit wären wir mit 79% überbewertet. Christian lässt immer verschiedene Faktoren mit einspielen. Beim optimistischen Szenario, was ich eben gesagt habe, geht er davon aus, dass Uber bis 2025 mit mindestens 20% pro Jahr wächst. weil das Wachstum einfach abflachen wird. Das heißt, dieses optimistische Szenario, ich habe eben schon gesagt, Umsatzwachstum 37% die nächsten Jahre, das ist jetzt nicht wirklich so, dass wir uns alle schön malen, aber so 20% erstmal und ab 2023 wirklich profitabel. Und ja, das wäre jetzt das optimistische Szenario, was wir annehmen. Und im pessimistischen Szenario legen wir das aber wirklich deutlich schwächer an. Also da haben wir das Umsatzwachstum nur bei 12% und wir haben eben schon, als ich eben gesagt habe, 37% über die nächsten 3 Jahre erwartet. Also das ist schon sehr, sehr niedrig im Vergleich angelegt. Deswegen empfehle ich einfach mal selbst in die Excel reinzugucken.
Ja.
So. Einordnung nach Peter Lynch. Ich habe eben schon mal gesagt, für uns ein Fast Grower, brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden, warum. Ne?
Genau.
37% Umsatzwachstum, man reinvestiert viel, man versucht zu expandieren, sowohl neue Segmente als auch internationale neue Länder. Und wir stellen ja immer unser Rating. Und da kommen wir auf 5 von 10 Punkten. Woran liegt das? Also warum nur 5 oder warum doch 5? Umsatzwachstum ist natürlich alles super. In 5 Jahren das erwartete KGV, da gibt es von uns dann auch einen Punkt für, weil das unter 30 liegt. Aber die große Stellschraube ist hier einfach, ist man profitabel oder nicht? Und ist man in 3 Jahren wirklich profitabel oder nicht? Und wäre man jetzt schon profitabel, dann gäbe es auch deutlich mehr Punkte. Aber das ist eben aktuell das, was fehlt. Deswegen, in Anführungsstrichen, nur 5 von 10 Punkte, wobei 5 ja nicht schlecht sind. Ne?
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Also einfach mal abwarten. Also wären wir profitabel, nur mal als Beispiel, dann hätte man sicherlich 1, 2, 3 Punkte mehr. Das führt einfach zum Punktverlust an der Stelle. Also immer mal ein bisschen hinterfragen, woher kommt der Punktverlust und geht man davon aus, dass man in 3 Jahren wirklich profitabel ist.
Ja.
So, und um das Ganze jetzt mal, diese Bewertung, die wir haben, um die so ein bisschen mit anderen Unternehmen zu vergleichen, würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal in den Konkurrenzvergleich. Gibt ja einige Konkurrenten auf dem Markt. Ich habe Lyft beispielsweise schon genannt. Und wie Uber da im Verhältnis zu anderen Unternehmen aufgestellt ist.
Okay. Ja. So, dann kommen wir zum Konkurrenzvergleich und der Branchenanalyse. Wir fangen an mit allgemeinen Infos über die Branche. Ubers Geschäftstätigkeit erstreckt sich über die erläuterten Segmente. Mit einem gemeinsamen Umsatzanteil von mehr als 90% im vergangenen Geschäftsjahr waren Mobility und Delivery mit Abstand am wichtigsten für das Unternehmen. Der Bereich Freight ist für Uber bisher von geringer Bedeutung. Daher werden nachfolgend lediglich die beiden Kernbereiche des Unternehmens betrachtet. Mobility. Die Branche für Mobilitätsdienstleistungen lässt sich grundsätzlich in 3 Überkategorien einteilen. Mikromobilität, zum Beispiel Lime, wo wir eben drüber gesprochen haben. Mittlere Distanzen, ganz normal Uber oder Lyft. Langstrecken, beispielsweise Flixbus. Bisher deckt Uber mit eigenen operativen Geschäftseinheiten oder Minderheitsbeteiligungen die ersten beiden Bereiche ab. Laut einer Prognose vom PwC stehen der Mobility-as-a-Service-Branche mehrere Jahre starken Wachstums bevor. Genau wie in Abbildung 35 ersichtlich, waren die USA in 2017 mit einem Volumen von 47 Milliarden US-Dollar der wichtigste Markt. Das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, aber das seht ihr dann in der Analyse. Genau. In den nächsten Jahren wird jedoch in Europa mit 25% pro Jahr und vor allem in China mit 33% pro Jahr ein stärkeres Wachstum erwartet. Der Digital Auto Report 2018 beziffert das kumulierte Marktvolumen dieser 3 Regionen in 2030 auf ungefähr 1,36 Billionen US-Dollar. Um das zukünftige Wachstum sicherzustellen, ist es für Unternehmen aus dem Mobilitätssegment daher essentiell, sich international zu positionieren.
Ja, also in dieser Grafik, die du eben angesprochen hast, lass uns da kurz mal drüber sprechen. Also man sieht da ganz gut, was ich eben schon mal meinte. 2017 war es so, da hat die USA den größten Anteil mit 47 Milliarden US-Dollar vom Marktvolumen eingenommen. 2030 hat die USA hier wirklich den kleinsten Anteil, also in der Prognose. Und eben habe ich gesagt, 59% des Umsatzes von Uber stammen aus den USA. Das heißt, hier ist natürlich viel Potenzial, wenn man sich in den anderen Regionen wie der EU oder auch in China eben etablieren kann. Ne? Also gerade die EU rückt natürlich jetzt auch in Fokus. In China war ja, glaube ich, Didi hast du vorhin als Beteiligung vorgelesen.
Ja, genau.
Da ist man dadurch indirekt auch dabei. Also dort besteht natürlich dann noch eine Chance.
Auf jeden Fall, ja. Gut, dann kommen wir zu Delivery. Ja, natürlich, durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat sich der Markt für Food Delivery in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt. Bereits im Mai 2020 haben sich die monatlichen Bestellungen in den Vereinigten Staaten im Vergleich zum Jahresbeginn ungefähr verdoppelt. Bis 2025 wird im weltweiten Markt ein jährliches Wachstum in Höhe von 10% prognostiziert. Ja, also Jan, was sagst du dazu? Hast du während Corona öfters bestellt oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
Ja, also ich muss sagen, ich bestelle allgemein nicht wirklich oft Essen. Es war vielleicht ein, zweimal schon mehr, dass man es dann dann eher im Restaurant abgeholt, weil hier auf dem Dorf, also Uber Delivery hier sowieso nicht. Ja, vielleicht ein paar Mal mehr, aber ich bin sowieso, glaube ich, nicht derjenige, der da repräsentativ ist. Wie war denn das bei dir?
Ja, bei mir ist es genauso. Ich wohne zwar in Köln, aber auch eher dörflich. Ich mache das auch selten. Also ich nutze dann in der Tat auch ab und zu mal sowas wie Lieferando. Kommt aber auch weniger vor. Man muss es aber beobachten. Also ich finde die Entwicklung trotzdem sehr gut. Während
Corona. Man muss gucken, ob das so hoch bleibt. Ne? Also,
ja.
Ob sich das so hoch hält, natürlich wird es ein bisschen auch wieder rückläufig sein, wenn viele wieder ins Restaurant vor Ort gehen können oder wenn geht ja jetzt schon. Aber ich bin gespannt, ob das weiter auf einem höheren Niveau eben bleibt.
Genau, also das ist nämlich fragwürdig, weil du hast es ja selbst mitbekommen. Also den Leuten ist es teilweise einfach egal. Ja, die waren jetzt eingesperrt ewig und die geben gerne Geld aus, die gehen gerne nach draußen. Also von daher muss man da wirklich aufpassen, wie sich dieser Bereich entwickelt.
Ja, sehe ich auch so.
Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, also da gibt es ja auch teilweise lustige Memes drüber, so nach Corona, Schatz, sollen wir heute essen gehen? Nee, lass bestellen und so. Ne? Also die Menschen, also ich glaube schon, dass Corona die Menschen nachhaltig verändert hat. Ja, auf der einen Seite wollen die natürlich auch ins Restaurant unter Menschen und was erleben. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass die Menschen auch, die möchten gerne im Homeoffice bleiben, zumindest phasenweise. Die möchten mehr Zeit zu Hause verbringen. Corona hat ja auch die Baumärkte enorm gepusht, die Umsätze, die Leute haben sich zu Hause schön gemacht. Also ich glaube schon, also ich kann das momentan noch nicht abschätzen, aber ich glaube, es ist schwierig, also es ist echt schwierig einzuschätzen momentan.
Ja, man lernt die Vorzüge von so einer anderen Seite ein bisschen kennen, ne?
Es ist wirklich so, ja. Der Überblick über die Konkurrenz, das würde ich sagen, das lassen wir jetzt mal aus. Da guckt ihr euch am besten wirklich die Analyse an. Da haben wir so eine schöne Grafik hier erstellt. Da seht ihr die ganzen Fundamentaldaten, unter anderem von Uber Technologies, Lyft, DoorDash und Delivery Hero.
Genau, also was man kurz nochmal dazu sagen kann, wenn man sich rein jetzt die Unternehmen, also die Patrick eben genannt hat, mal anguckt, wie sich die letzten Jahre auch an der Börse entwickelt haben und wie sich der Umsatz entwickelt hat, das kann man vielleicht nochmal kurz mitgeben. Bei der Umsatzentwicklung der letzten 5 Jahre war Uber im direkten Vergleich am schwächsten, natürlich immer noch sehr stark. In der Prognose für die nächsten Jahre ist man aber stärker als Lyft und DoorDash. Also das ist erstmal ganz interessant. Alle Unternehmen, aber ein negatives EBIT. Aber wie Patrick schon sagt, für die genauen Zahlen guckt dann nochmal rein. Und die Performance jetzt rein von den Aktien selbst, da hat sich Uber wirklich sehr, sehr synchron mit Lyft entwickelt. Delivery Hero kennen wir hier aus Deutschland etwas schwächer und DoorDash ist einfach erst seit Dezember 2020 an der Börse. Deswegen ist das ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber Uber und Lyft, da kann man wirklich immer so Parallelen feststellen. Da sieht man auch ganz gut, wie sich die Branche entwickelt. Ne?
Ja, sehe ich auch so. So, wir kommen zu dem Punkt Chancen und Risiken. Zuerst haben wir mal die Chancen. Der konstante Ausbau des Geschäftsmodells. Uber hat das bestehende Geschäftsmodell in der Vergangenheit stetig erweitert, während Konkurrenten wie Lyft und DoorDash sich bisher hauptsächlich auf ein Segment fokussierten, besitzt Uber mehrere Standbeine. Die Dienstleistungen im Delivery-Segment gehen beispielsweise über die Lieferung von Essen hinaus. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Walmart oder H&M hat Uber das Angebot ergänzt und in Zukunft sind weitere Partnerschaften denkbar. Auch in Technologien, die erst in Zukunft relevant werden könnten, ist Uber involviert. Die Advanced Technologies Group, welche sich mit der Forschung an autonomen Fahrzeugen beschäftigt, wurde zwar an Aurora Innovation verkauft, jedoch hat Uber im Gegenzug 400 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert und hält 25% der Anteile. Im Rahmen eines Abkommens wurde außerdem vereinbart, dass man in Zukunft zusammenarbeiten möchte. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, Jan, den viele immer unterschätzen. Die haben dieses Geschäft aufgegeben, wo sie sich nicht hundertprozentig vielleicht drauf fokussieren können oder was einfach nicht deren Spezialgebiet ist, arbeiten aber trotzdem weiterhin zusammen.
Ja, die Beteiligung ist da, ne? Also genauso wie die Bereiche, die man abgegeben hat, ne? Also geografisch gesehen, aber man ist eben beteiligt und das ist ja durchaus ganz gut, dass man immer noch ja sozusagen dabei ist, ne? Wenn auch nicht selbst operativ.
Ja, genau, das ist genau wie dieses, also wo du eben von erzählt hast mit diesem Helikopter-Taxi-Projekt, genau. Ne, Uber Elevate, was ja wirklich eine mega gute Idee ist. Ne? Überleg mal, du kommst da gerade am JFK an und ja, sagst,
cool, wenn du das gemacht hättest.
Boah, das, ja, also ich wusste es nicht, ne? Also ich, das ist ja auch schon jetzt 3 oder 4 Jahre her. Also ich glaube, ich hätte es gemacht. Wirklich. Also ja. Das $200 hast du, glaube ich, eben gesagt, hat es gekostet.
Pro Person, ne?
Also ich glaube, ich hätte es echt gemacht, weil das vergisst du ja in deinem Leben nicht mehr. Ne?
Ja,
also,
vor allem viele machen ja so einen Helikopterflug sowieso nochmal über New York.
Ja.
Aber es ist einfach eine coole Idee. Also ich muss immer an dieses Lilium nicht von Frank Thelen, aber wo er auch investiert ist mit Freigeist, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe, muss ich immer dran denken. Und ich finde, es ist einfach eine total viel Potenzial drin. Also ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt, ob hier irgendwann die Lufttaxis rumfliegen. Ich will es nicht ausschließen.
Ja, aber allein auch die Tatsache, dass Yobi oder die beziehungsweise die Helikopter dann auch über die normale Uber-App gebucht werden können, ja. das ist einfach so verrückt, ja, sich das mal vorzustellen. Jetzt überleg mal, ja, ich komme heute nach Frankfurt, ja, wie kommst du denn her? Ich komme mit dem Helikopter. So, ne, hört sich jetzt blöd an, aber das ist schon Wahnsinn.
Ja, also, ja, ich bin gespannt, wenn es dann diese Flugtaxis dann gibt, ne, also was das dann kostet.
Es wird sicherlich erstmal super teuer sein, aber es ist trotzdem, also die Möglichkeiten, und das ist das Tolle an diesen Technologieunternehmen, die Möglichkeiten, die diese Technologieunternehmen uns bieten oder ermöglichen, das ist einfach mega spannend.
Ja, ne? Vor allem und alles in einer App, ne? Also von öffentlichen Verkehrsmitteln, auf die du zugreifen kannst, über E-Roller oder auch E-Bikes, die ganz normalen Uber, die du dir rufst, also Autos in dem Sinne, und dann vielleicht später diese Flugtaxis. Du hast die ganze Mobilität einfach in einer App drin, wenn diese Vision so aufgeht, wie sich das vorstellen, auch noch mit den Flugtaxis. Also das wäre schon cool.
Ja, und vor allen Dingen, du nimmst dir dann Flugtaxi, um zum, ich weiß es nicht, wohin zu kommen. Und von da, von deiner Destination, nimmst du dir dann normales Uber und fährst dann halt weiter. Ne? Ja. Das ist mega spannend im Prinzip. So, Uber wird zur zentralen Anlaufstelle für Mobilitätsdienstleistungen. Wie bei Chance 1 erläutert, werden die Geschäftsbereiche von Uber stets ausgebaut und neue Segmente erschlossen. Neben Kooperationen, welche innovative Technologien wie Flugtaxis oder autonome Fahrzeuge betreffen, investiert Uber auch in andere Mobilitätsunternehmen aus der ganzen Welt. Prominente Beispiele hierfür sind Didi, haben wir eben schon drüber gesprochen, wo auch Tencent investiert ist, Lime oder Yandex Taxi. Yandex Taxi kam aus Russland. Wie im Kapitel zur Branchenübersicht beschrieben, erstrecken sich die Dienstleistungen von Uber im Mobility-Segment bisher über die Mikromobilität sowie Fahrten mit mittlerer Distanz. Für den Ausbau der Geschäftstätigkeit in Hinblick auf Langstrecken ist besonders die Zusammenarbeit mit Yobi bezüglich der Flugtaxis interessant. Außerdem erweitert das Unternehmen fortlaufend die Möglichkeiten im Delivery-Bereich. Sollte es Uber auch zukünftig gelingen, das Angebot erfolgreich auszubauen und Marktanteile zu verteidigen, so ist es denkbar, dass ein Großteil der Mobilitätsdienstleistungen der Zukunft über die Plattform von Uber abgewickelt werden. Was ich mich jetzt frage, wir sind ja eben auch sowas wie Flixbus drauf eingegangen, weil das fehlt ja hier im Prinzip noch zusätzlich. Sowas wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne?
Du meinst, was man nutzen kann als Alternative oder was man in die App noch integrieren könnte?
Nein, dass Uber sowas auch in die App integrieren könnte. Jetzt überleg mal, es würden jetzt auf deutschen Autobahnen im Prinzip nicht mehr die Flixbusse rumfahren, sondern Uberbusse.
Mhm.
Na, also ja, das, gut. Ich weiß nicht, ob da was in die Richtung geplant ist, aber würde ich auch ganz spannend eigentlich finden.
Ja, wobei das natürlich dann, bei so einem Bus hast du natürlich, dann brauchst du wieder einen genauen Plan und dann fehlt dir diese Flexibilität. Du hast ja sonst bei den ganzen Uber-Angeboten, du buchst genau das oder nimmst dir einen Roller, wenn du ihn genau jetzt brauchst, oder du rufst dir einen Uber, wenn du ihn genau jetzt brauchst. Du kannst ja diesen Uber-Pool nutzen, wenn du dich mit mehreren zusammentust, mhm. Aber so ein Bus, da bräuchte Uber ja wieder ganz genaue Zeiten und dann würden sie ja selbst schon wieder fast so ein, müssten sich an diesen ganz strikten Fahrplan halten, ne?
Ja, es würde aber trotzdem, ich würde es trotzdem nicht schlecht finden, weil es würde einfach diese beiden Bereiche oder alle drei Bereiche zusammen verbinden.
Ja, ich glaube, ich fände es cooler, wenn sie das integrieren würden. Also ÖPNV integrieren sie ja auch, dass du ja. Über die App drauf zugreifen kannst und sowas wie ein Flixbus. Also wenn das die Mobilitätsplattform Nummer 1 werden sollte, mal jetzt so in die Zukunft gesponnen, jeder nutzt das, und um alles, um sich fortzubewegen. Also mal ein bisschen weitergedacht. Dann kann ich mir vorstellen, dass Flixbus auch sagt, integriert uns genauso wie öffentliche Verkehrsmittel mit in die App rein. Aber selbst Busse betreiben, das glaube ich nicht, dass Uber das machen würde. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das gut finden würde, muss ich sagen.
Mhm. Gut. Dann gehen wir mal weiter zu den Risiken. Rechtsstreitigkeiten erschweren weiterhin das Geschäft. Die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt hier im mittleren Bereich und die Auswirkungen liegen auch im mittleren Bereich. Uber hat seit geraumer Zeit mit rechtlichen Angelegenheiten in mehreren Ländern zu kämpfen, welche unter anderem die Rolle der Fahrer betrifft. In einigen Ländern wurde es dem Unternehmen untersagt, das eigentliche Geschäftsmodell zu verfolgen, das die Fahrer nicht als echte Mitarbeiter einstuft, sondern als unabhängige Auftragnehmer. In Deutschland tritt Uber daher hauptsächlich als Vermittler für lizenzierte Mietwagenunternehmen auf. Das ist ja genau der Punkt, den ich auch schon angesprochen habe, was ich da vor ein paar Jahren in Berlin festgestellt habe. Danach war Uber halt erstmal nicht mehr von Bedeutung in Deutschland, ne? Nach diesem Gerichtsurteil. Sollte Uber in großen Teilen der Welt verpflichtet werden, die Fahrer als Mitarbeiter zu klassifizieren, so würde das Geschäft schweren Schaden nehmen. Neben höheren Aufwendungen müssten auch Bilanzierungsrichtlinien angepasst werden, welche die Darstellung der Umsatzerlöse sowie Umsatzkosten betreffen. Der zweite Punkt, die Konkurrenz nimmt Uber Marktanteile ab. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sehen wir hier als Mittel, die Auswirkungen wären aber definitiv hoch. In 2020 hat das Geschäft mit Lieferdiensten für Uber zunehmend an Bedeutung gewonnen. Wie zuvor erwähnt, ist der Wettbewerb in diesem Bereich sehr ausgeprägt. Im Gegensatz zu den Mobilitätsdienstleistungen in den USA, wo Uber unbestrittener Marktführer ist, betrug der Anteil des Unternehmens am Delivery-Markt im vergangenen Jahr lediglich 22%. Außer den bereits erwähnten Mitbewerbern stehen auch Restaurantketten wie Domino's, welche die Lieferung selbst übernehmen, in Konkurrenz zu Uber. Die Endkunden tendieren dazu, den günstigsten Lieferservice zu wählen. Sollte es Uber nicht gelingen, nachhaltig eine führende Position in diesem Segment einzunehmen oder die Marktführerschaft im Mobility-Bereich aufrechtzuerhalten, würden sowohl das zukünftige Umsatzwachstum als auch die Margen des Unternehmens in Mitleidenschaft gezogen werden. In einem solchen Szenario müsste mit einem erheblichen Bewertungsabschlag gerechnet werden. Sehe ich auch so. Also ich würde auch sagen, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist definitiv im mittleren Bereich. Mit Uber Eats und auch mit den Konkurrenten, beziehungsweise die Domino's. Das macht jetzt übrigens auch McDonald's, ne? Also ich kann mir hier auch, aktuell geht das noch über Lieferando. Lieferando führt das aus. Kann ich bei McDonald's mir Essen nach Hause liefern lassen.
Von McDonald's direkt, also dass in Zukunft McDonald's direkt liefert, oder was meinst du jetzt?
Ja, also aktuell macht das noch Lieferando, aber das wird geliefert definitiv von McDonald's selber. Also die kommen dann auch mit so einem McDonald's-Auto hier an. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich sehe die McDonald's-Autos hier permanent überall rumfahren.
Ja, wobei ich auch gelesen hatte, dass natürlich nicht hier, sondern in Amerika war das, glaube ich, beispielsweise, dort arbeitet McDonald's auch mit Uber Eats zusammen, aber auch mit beispielsweise DoorDash war das, meine ich. Hier ist Uber Eats ja sowieso nicht vertreten, ne? Aber das wäre vielleicht was durchaus nennenswert ist, zumindest hier in Deutschland. Also wenn McDonald's die Infrastruktur da erstmal selbst aufbaut, dann werden sie in Zukunft wahrscheinlich nicht auf einen anderen zurückgreifen wollen.
Ja, sehe ich auch so. Genau, dann kommen wir zu dem Burggraben. Das ist nämlich wirklich ein großer Bestandteil von Uber. Ne? Also die Marke Uber beläuft sich, also der Wert der Marke Uber beläuft sich laut Interbrand auf einen Wert von 4,94 Milliarden US-Dollar. Kein anderer Konzern aus der Branche hat es bisher in die 100 wertvollsten Marken der Welt geschafft. Die Beliebtheit der Dienstleistung von Uber offenbart sich unter anderem darin, dass das Unternehmen nach eigenen Angaben im Mobility-Segment in Nord- und Lateinamerika, Europa sowie Australien und Neuseeland mit einem Anteil von mehr als 65% Marktführer ist. Und das ist schon mal, also das ist ein Wort, ne? Also 65% ist wirklich stabil.
Ja, stimmt.
Außerdem profitiert Uber von seinem riesigen Netzwerk, welches mehr als 5 Millionen Fahrer in über 10.000 Städten umfasst und mit jeder Fahrt intelligenter wird. Ein weiterer Vorteil von Uber, der zur Milderung des Umsatzrückgangs im letzten Geschäftsjahr beigetragen hat, liegt in den verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens. Während der Umsatz von Lyft, dem größten Konkurrenten in den USA, um 34,59% eingebrochen ist, hatte Uber lediglich einen Rückgang von 14,32% zu beklagen. Mit dem weiteren Ausbau der Segmente Delivery und Freight kann somit die bisherige Abhängigkeit von den Mobilitätsdienstleistungen verringert werden. Und das, Jan, ist genau das, wo du mich eben gefragt hast, wie ich das finde, wenn noch mehr Geld investiert wird. Ja, wir sehen hier einfach ganz klar, was es für einen Vorteil hatte.
Ja, gerade in so Krisen, ne? Also
Gerade, ja.
ich habe es ja eben schon mit Uber Eats gesagt, also es ist mir eben noch eingefallen. Also natürlich ist Uber Eats auch in Deutschland, aber nur in ein paar Städten. Also wenn du das jetzt bestellst bei McDonald's, dann nutzt du das beispielsweise nicht. Das gibt es nur, ich glaube, in 4, 5 Städten ist Uber Eats wirklich vertreten, aber sonst in der breiten, die breite Bevölkerung kann es nicht nutzen. Also das meinte ich ein bisschen damit und da ist nämlich auch weiter natürlich viel Potenzial, das noch auszubauen, ne?
Genau, also wie gesagt, Delivery finde ich mega gut. Genauso wie die Freight-Sparte. Das ist einfach, man merkt einfach, die fokussieren sich nicht nur aufs Kerngeschäft, die versuchen, das, was sie können, zu erweitern und das, was sie nicht können oder was nicht zum Kerngeschäft gehört, wird dann ausgelagert. Na, und das ist einfach mega spannend. Und das ist so ein Grund, warum ich sage, hey, hier wäre ich gerne Aktionär. Das gefällt mir richtig gut. Die Art, wie die denken und planen vor allen Dingen auch. So, genau, wir gehen weiter. Insgesamt muss jedoch festgehalten werden, dass die Dienstleistungen von Uber grundsätzlich austauschbar sind. Das Unternehmen besitzt zwar starke Marken und ist in vielen Regionen Marktführer, dennoch ist es insbesondere im Delivery-Geschäft schwierig, ein Alleinstellungsmerkmal zu generieren. Für die Endkunden macht es keinen Unterschied, ob eine Bestellung durch Uber, DoorDash oder Grubhub geliefert wird. Das ist definitiv ein Faktor, den man bedenken muss, weil auch mir persönlich wäre das in dem Fall egal.
Ja, deswegen muss man eben gucken, dass die Unternehmen, mit denen man da zusammenarbeitet, dass es denen nicht egal ist, ne? Also, dass das Produkt wirklich gut ist und auch zu einem guten Preis angeboten werden kann.
Ja, sehe ich absolut genauso.
So, und zum Abschluss kommen wir dann nochmal zur charttechnischen Perspektive oder auch zu den Trends. Das zeichnet unsere Analysen ja immer so ein bisschen aus, dass wir eben nicht nur auf die fundamentale Seite eingehen, sondern auch auf die Charttechnik. Und ist natürlich schwierig, jetzt einen langfristigen Trend auszumachen, wenn Uber erst seit gut 2 Jahren an der Börse ist. Aber der ist generell, also nach dem IPO ging es kurz hoch, dann große Verluste für die, die am IPO gekauft haben, weil man dann doch deutlich nachgeben musste im Kurs. Aber dann gerade in der Corona-Pandemie gab es nochmal einen Dip nach unten. Und dann haben sich ja alle Technologieunternehmen, und da gehört Uber, trotz dass man natürlich im Bereich Logistik, Mobilität und so weiter aktiv ist, gehört man auch als Technologieunternehmen irgendwie dazu. Und dann ist man sehr stark gestiegen, weit übers Vor-Corona-Hoch, obwohl der Umsatz ja zurückgegangen ist im letzten Jahr. Und deswegen ist der langfristige Trend neutral bis aufwärts gerichtet. Man kann es einfach noch nicht so genau sagen, weil die Charts-Historie fehlt. Wir finden uns jetzt aber seit einiger Zeit, ich meine seit Februar oder so, in einer Abwärtskorrektur, die sich dann auch in einem Abwärtstrend kurz- und mittelfristig zeigt. Aber man muss dazu sagen, es ist eben nur eine Korrektur. Also natürlich ist es kurz- und mittelfristig ein Abwärtstrend, aber langfristig nur eine Korrektur, die auch gesund ist irgendwo, weil wir nach dem Corona-Crash sehr stark gestiegen sind. Und so ein Trend entwickelt sich natürlich immer zyklisch. Und die aktuelle Korrektur umfasst so ungefähr -40%, was jetzt vom Ausmaß her, wir können noch nicht sagen, ist das jetzt viel oder wenig, weil wir in der Vergangenheit eben nicht so viel Historie haben, dass wir sagen können, das ist jetzt eine normale Korrektur für Uber, aber es gab durchaus auch schon mal so Abwärtsphasen von -30%, auch mal ganz am Anfang von -46%, als wir noch in einem Abwärtstrend waren. Also das kann man einfach noch nicht so gut einschätzen, aber wenn man jetzt den kurzfristigen Chart mal anguckt, wir sind in einer sehr wichtigen Unterstützungszone, deswegen analysieren wir die Aktie ja jetzt auch. Und sobald wir über das eine wichtige Marke, deswegen nenne ich sie, ansonsten werde ich jetzt keine großen Zahlen nennen, wenn wir über rund 45 US-Dollar sind, dann ist der kurzfristige Abwärtstrend vorbei und dann können wir definitiv sagen, okay, die Aktie hat sich stabilisiert und dann könnte eine neue Aufwärtstrendbewegung langfristig eben anstehen. Das würde nämlich bedeuten, dass die aktuelle Unterstützungszone hält. Genau. Was sonst so interessant ist, wenn man sich den ersten Kurs anguckt beim Börsengang und den jetzigen Kurs, es hat sich summa summarum eigentlich nichts getan. Also wir sind jetzt ungefähr wieder auf dem Niveau wie auf Anfang. Mhm. Obwohl wir so gesehen uns deutlich schon weiterentwickelt haben, ne? Also beziehungsweise das Unternehmen.
Ja.
Genau. So, Patrick, dann denke ich, können wir auch zum Fazit kommen, oder?
Ja, selbstverständlich. Genau, machen wir das Fazit. Uber ist ein schnell wachsendes Mobilitätsunternehmen mit großem Potenzial. Unter der Corona-Krise hatte das Geschäft zu leiden, jedoch konnte in den letzten Monaten eine deutliche Erholung erreicht und gemessen am Umsatz ein neues Rekordquartal erzielt werden. Bisher war das Unternehmen nicht in der Lage, durch das operative Geschäft Gewinne zu erwirtschaften, was sich ab 2023 ändern soll. Uber ist nicht zuletzt wegen seines vergleichsweise diversifizierten Geschäftsmodells interessant. In der Vergangenheit lag der Fokus des Unternehmens zwar auf dem Mobility-Segment und Nordamerika. Mit der weiteren Expansion und Entwicklung neuer Dienstleistungen sollte diese Abhängigkeit in den nächsten Jahren aber verringert werden können. Die Risiken liegen insbesondere in rechtlichen Angelegenheiten, mit denen Uber bisher immer wieder zu kämpfen hatte. Zukünftig könnten dem Konzern darüber hinaus diverse Konkurrenten Schwierigkeiten bereiten und den Weg zur Profitabilität erschweren. Eine mögliche Investition in Uber ist demnach als spekulativ einzuordnen. Sollte das Unternehmen erfolgreich sein, so eröffnet sich ein riesiger Markt, den das Management allein im Mobility-Segment zukünftig auf 5 Billionen US-Dollar pro Jahr beziffert. Aus der charttechnischen Perspektive ergibt sich bei Uber die Gelegenheit, sich für einen langfristigen Aufwärtstrend in einer Korrekturphase zu positionieren. Dafür sollte allerdings mindestens eine kurzfristige Stabilisierung erfolgen, um unnötige Risiken zu minimieren. Jan, was sagst du jetzt abschließend? Was ist dein Fazit zu Uber? Wäre das ein Kandidat, den du dir ins Langfristdepot legen würdest? Was sagst du dazu?
Ja, also das Unternehmen an sich finde ich, also das erstmal die Denkweise, was du eben schon mal meintest, aber auch grundsätzlich die Entwicklung vom Umsatzwachstum. Finde ich total spannend, auch dass man in andere Geschäftsbereiche reinkommt. Ich habe auch schon mit Adrian drüber gesprochen, er sah das auch so wie ich das verstanden habe. Und ich denke auch, dass der Markt grundsätzlich da weiter wachsen wird. Man muss natürlich gucken, jetzt charttechnisch würde ich immer eine kurzfristige Stabilisierung abwarten, was du eben nochmal gesagt hattest. Aber ansonsten wäre das durchaus ein Kandidat, den ich aufnehmen würde. Weil man ja auch schon die Perspektive hat, dass man in den nächsten Jahren Gewinne erwirtschaften möchte. Also Bei viele sehen das ja kritisch, wenn ein Unternehmen noch keine Gewinne erwirtschaftet. Aber wenn ich so an manche Branchen denke, Wasserstoff oder so, da gibt es Unternehmen, die denken nicht mal dran oder haben nicht mal einen richtigen Plan, wann sie wirklich Gewinne erwirtschaften. Hier kann man wenigstens sagen, 2023 soll es der Fall sein. Die Mobility-Sparte, die würde an sich schon sehr gut laufen, aber man will eben noch weiter expandieren. Und deswegen finde ich es schon sehr gut. Was sagst du denn dazu?
Also ich würde sagen, ja, ich würde Uber sehr gerne im Depot haben. Sofern wir diese kurzfristige Stabilisierung bekommen, würde ich eine erste Position kaufen. Ganz einfach aus dem Grund, ich möchte bei solchen Sachen möchte ich einfach gerne dabei sein. Ja, das ist genau das Gleiche wie bei Airbnb zum Beispiel. Ich zähle auch beispielsweise Bitcoin dazu. Ich möchte bei manchen Unternehmen einfach dabei sein. Nicht direkt von Anfang an, aber ich finde es mega spannend und ich begeister mich gerne für sowas. Ja, also vor allen Dingen, wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen auch immer weniger eigene Autos besitzen. Das ist auch ein wichtiger Punkt in meinen Augen. Wie gesagt, möchte ich gerne Uber im Depot haben. Ja.
Ja, ich muss aber sagen, ich fühle diese Vision so ein bisschen mit, die ich eben schon mal angerissen habe, dass man wirklich eine App hat, wo alles integriert ist, was mit Mobilität zu tun hat. Da spreche ich jetzt natürlich nur von einer der drei Sparten, aber das stelle ich mir einfach cool vor. Ich kann es mir auch, also in den USA oder so ist es sicherlich schneller erreicht als in Deutschland, aber es ist einfach eine tolle Sache. Also ich sehe da durchaus die Perspektive.
Ja, ich sehe die Perspektive auch und ich sehe mich auch schon in so einem Helikopter irgendwann mal sitzen. Ne? Und also wo ich auch mega, also ich bin mega gespannt auch auf die Delivery-Sparte und noch gespannter bin ich auf die Freight-Sparte, weil da steckt, glaube ich, enorm viel Potenzial auch noch drin.
Ja, ist natürlich, muss man sich auch erstmal etablieren. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Gerade weil viele Unternehmen da ihre festgefahrenen Strukturen so ein bisschen haben, ne? Aber ich kann das durchaus mitfühlen, sage ich mal.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir durch für heute.
Ja, war auf jeden Fall spannend, mit dir mal darüber zu sprechen und auch mal deine Ansicht zu hören.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auch deine Ansicht, es ist ja immer ein bisschen einfacher, wenn man da sich mal drüber unterhält.
Genau.
Ja, und die verschiedenen Ansatzpunkte dann hört und auch versteht. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Jan, dass du dabei warst. An die Zuhörer, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder schreibt es einfach auf den Wir lieben Aktien Discord-Server. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, dann auch von mir noch alles Gute. Natürlich am Ende nochmal keine Anlageberatung, das ist nur unsere Meinung. Und danke fürs Zuhören.
Okay. Tschüss.
Ciao.